Willkommen bei Kinderleicht investieren, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Elternteil clever für dein Kind sparst und investierst. Kompakt, einfach erklärt und direkt umsetzbar. Ideal für Eltern, die ihrem Kind die bestmögliche Zukunft ermöglichen möchten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kinderleicht investieren. Und heute sprechen wir über geschiedene Ehen und Geld.
Ja, vielen Dank, Leila, für dieses wundervolle Intro.
Sehr gerne.
Und ich habe mir gedacht, für dieses Thema wollte ich unbedingt mal eine Expertin einladen. Und da musste ich doch an dich denken.
Ja, geschiedene Mutter, ich bin die Expertin für dieses Thema.
Ja, und du bist ja jetzt nicht zum ersten Mal heute im Podcast. Ich habe mich auch wieder sehr gefreut, dass du dich dazu bereit erklärt hast, bei so einem Thema ja, darüber zu sprechen, sag ich mal.
Meine Expertise zu teilen.
Sehr genau, gerne. Weil das Thema Scheidung, ne, das ist ja heutzutage auch gar nicht mehr so selten, im Gegensatz zu früher, finde ich. Also woran das liegt, darüber wollen wir jetzt heute gar nicht diskutieren. Aber Statistiken zeigen, dass so ungefähr jede dritte Ehe ja, geschieden wird.
Und ja, da habe ich auch eine ja, richtig gute Story zu.
Ja, bitte.
Ich erinnere mich auch daran, wie ich damals mit meinem Ex-Mann, mit den Freunden, wir waren da zusammen, wir haben auch über dieses Thema gesprochen. Wir waren halt drei Ehepaare und wir haben halt so gesagt, ja, jede dritte Ehe wird ja geschieden. Und dann haben wir so durchgezählt. Ja, am Ende waren es wir, ja.
Also tatsächlich, die anderen beiden Paare sind noch zusammen?
Die sind noch zusammen, ja.
Ja gut, das ist ja, ja, also jede dritte Ehe, die wird geschieden, ne? As we can see. Und ich sag mal so, das ganze Thema so Scheidung an sich, ja, ich will nicht sagen, das ist nicht immer schön, weil es gibt ja auch Ehen, die durchaus im Guten auseinandergehen. Ich sag mal, es wird herausfordernder, sobald Kinder im Spiel sind. Weil wenn es erstmal nur die beiden Menschen sind, ne, man war ja vorher auch irgendwie so in ein Individuum für sich so und die meisten gehen ja trotzdem auch arbeiten und so weiter, dann scheidet man sich und dann geht jeder so seinem Weg nach. Aber wenn jetzt ein Kind da ist, das ja von beiden gezeugt wurde, im Normalfall, dann wird das halt schwieriger, weil das kannst du ja nicht einfach aufteilen.
Richtig.
Ja, und da ist natürlich dann auch Geld ein Ding. Also ich würde sagen, Geld ist fast immer ein Ding.
Ja, ja, immer ein großes Thema.
Genau, und das ist ja auch bei dir früher in der Ehe auch ein Thema gewesen. Und wann hast du jetzt zum ersten Mal, ich sag mal, über finanzielle Absicherung im Kontext von deiner Beziehung oder auch Familien nachgedacht? Hattest du da, weiß ich nicht, hattest du irgendwie Angst oder hattest du dir schon mal das Thema Trennung vorgerufen und gesagt, ha, was ist denn überhaupt in dem Fall, falls wir uns mal trennen sollten oder hast du da nie drüber nachgedacht?
Nee.
Ah, gut.
Also, nee, also da bin ich jetzt nicht so, dass ich dann immer mir den schlimmsten Fall ausmale und darüber nachdenke, was denn dann passieren könnte. Ich war schon der festen Überzeugung, dass es das jetzt ist und das auch für immer so bleibt.
Was ja an sich auch sehr schön ist.
Genau, und dann ist es ja eben einfach so, wenn man dann halt auch ein Kind bekommt und so, dann ist man ja ein bisschen finanziell auch abhängig dann von dem Partner, wenn man jetzt nicht unbedingt vorher ja, sich selber ein paar Rücklagen geschaffen hat, sage ich mal, die ich definitiv nicht hatte. und von daher habe ich leider den Faden verloren.
Das ist, macht überhaupt gar nichts. Du hast nämlich gesagt, dass du schon finanziell abhängig gewesen bist von deinem Partner zu dem Zeitpunkt, als dein Sohn dann entsprechend auch auf die Welt gekommen ist. Wir hatten nämlich in einer vorangegangenen Folge auch über das Thema Geburt gesprochen und Vorbereitung. Jetzt nicht über die Geburt selber, sondern wie kannst du, also was für bürokratische Sachen und so weiter könntest du vorher erledigen, was kommt danach etc. Da hast du ja schon ein bisschen darüber erzählt. Und du sagst jetzt also, okay, du hast dir eigentlich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was im Fall einer Trennung passiert. Was ich finde, ein sehr, sehr schöner Ansatz eigentlich ist, ich glaube, ich bin da ein bisschen anders. Ich weiß nicht, hattet ihr einen Ehevertrag oder sowas?
Nein.
Ja, das gibt es bei mir nicht. Also ich würde einen Ehevertrag machen und da bin ich ein bisschen anders gestrickt. Okay, das heißt, hättest du dich gerne mit diesem Thema Geld in einer Ehe anders mit auseinandergesetzt oder würdest du Dinge anders machen im Nachgang?
Ja.
Und was hat dazu geführt, dass du sagst, ja, so im Nachgang betrachtet, gibt es da schon so die eine oder andere Sache, die ich anders gemacht hätte? Also was war für dich das Schwierigste in dieser Trennungssituation?
Ja, also dass ich jetzt mal vom emotionalen Schmerz abgesehen, dass ich halt komplett finanziell abhängig war. Also ich hatte halt so gar kein Geld. Ich war dann halt auch schon im dritten Jahr meiner Elternzeit und da bekommt man dann ja auch nichts mehr. Und ja, dann war das so.
Genau, du hattest also 2 Jahre, hast du Elterngeld gehabt, richtig?
Genau.
Okay.
Also das hälftige Elterngeld, ne, das wird dann ja auf 2 Jahre einfach aufgeteilt und das dritte Jahr ist dann quasi for free.
Nada.
Ja,
da. Schön.
Genau, und wir hatten halt die Situation, dass wir uns gerade ein Haus gekauft haben, das, also so ein Rohbau, den haben wir dann ausgebaut und dann sind wir da eben auch eingezogen und dann ja, ist mein Ex-Mann halt relativ schnell auch wieder ausgezogen und ich saß dann da alleine in diesem halbfertigen Haus und hatte eben kein Geld und war komplett von ihm abhängig, also so, dass er mir auch immer noch quasi so eine Art Unterhalt zahlen musste und
Horror, also ja. Die Vorstellung.
Ja, so. Und dann kam es ja noch, ging es ja noch weiter, also dann kam halt die Situation, dass er dann arbeitslos geworden ist und dann mir gar nichts mehr zahlen konnte und ich dann halt zum Amt gehen musste und damals Hartz IV beantragen musste und ich dann halt komplett vom Staat abhängig war. Und das war für mich eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich fand das total fürchterlich, in dieser Abhängigkeit zu sein. Und da habe ich dann eben wirklich ganz stark dran gearbeitet, um da wieder rauszukommen, um wirklich komplett unabhängig zu sein finanziell von anderen Personen.
Ja.
Und wenn wir jetzt dann nochmal den Bogen schlagen hier, dass wenn ich mir früher Gedanken gemacht hätte, dass ich selber einfach einen finanziellen Puffer habe und dass ich mich eben nicht hier finanziell von irgendjemandem abhängig mache, dann wäre das vielleicht dann auch in der Situation einfach anders gewesen und besser gewesen. So, und da würde ich halt einfach empfehlen, dass man sich halt grundsätzlich immer ein bisschen selber auch als Frau mit seinen Finanzen auseinandersetzt und da eben schaut, dass man selber auch gut aufgestellt ist und natürlich, wenn man halt sich entscheidet, ein Kind zu kriegen, dann hat man einfach die Situation, dass man da als Familie eben die Finanzen zusammen gucken muss und dass man dann auch natürlich ein bisschen finanziell abhängig ist dann in dem Moment von dem Partner, aber dass du halt im Worst Case weißt, ich habe halt aber hier noch meine Rücklagen und ich könnte darauf zurückgreifen und wenn eben wie bei mir alles zusammenbricht, dann bin ich halt nicht von anderen Personen abhängig.
Okay, das heißt, also ich finde es erstmal super, dass du überhaupt so offen darüber sprichst,
ja.
Na, weil das auch nicht viele machen oder ich würde auch mal sagen, viele würden es vielleicht auch deshalb nicht machen, weil sie sich in einer gewissen Weise auch dafür schämen, weil du auch gesagt hast, du musst das Hartz IV beantragen oder Bürgergeld oder
nee, damals war es Hartz IV.
Genau.
Hartz IV.
Genau.
Aber Hartz IV, das heißt, die Welt gehört mir.
So nämlich. Das ist ja, ich sag mal, schon so eine Situation, da machst du dich an der Stelle schon auch ein bisschen blank, würde ich sagen. Ne? Und gibst da halt etwas Preis. Ja, was einem vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, weil man sich auch eingestehen muss, ja, ich habe an irgendeiner Stelle, ich will jetzt nicht sagen verkackt, ne, aber ich war vielleicht unüberlegt. So, ne? Und das sind jetzt die Konsequenzen, die ich dafür tragen muss. Also deshalb muss ich wirklich einfach sagen, Hut ab, dass du dich hier hinsetzt und darüber sprichst und auch so offen darüber bist. Und heißt das jetzt, nur damit ich das alles richtig verstehe und alles richtig nachvollziehen kann, weil ich denke, es gibt sehr, 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 sehr viele, ich sag mal nicht nur Mütter, sondern bestimmt auch Väter, aber der Großteil sind Mütter, die sich mit deiner Situation sehr gut identifizieren können,
ja.
Wo es aber wenige Leute gibt, die da dann so offen auch drüber sprechen und auch zeigen, hey, ich war genau in der gleichen Situation, aber du kannst da auch wieder rauskommen.
Ja.
Ja. Das heißt, du warst du schon finanziell abhängig, bevor euer Kind mit im Spiel war? In der Ehe? Oder wann habt ihr geheiratet? Damit ich das hier richtig rekonstruiere. Also in meinem Kopf war
ja... Ja, doch, wir waren verheiratet, bevor das Kind gekommen ist. Ja.
Okay.
Nee, ich bin selber arbeiten gegangen. Ich hatte mein eigenes Geld. Ja,
okay,
ja.
Also okay, das heißt, schon. Diese Abhängigkeit kam erst dann, als euer Sohn entsprechend auf die Welt gekommen ist.
Ja.
Du gesagt hast, okay, ich mache auf jeden Fall 2 Jahre Elternzeit. Habe dann Elterngeld für diese 2 Jahre und danach mache ich noch ein drittes Jahr.
Genau.
Und das war dann der Punkt, wo du abhängig gewesen bist, richtig?
Genau, genau.
Okay. Und dann kam die Trennung.
Ja.
Nach drei, als euer Kind drei war ungefähr?
Nee, da war es zwei.
Okay,
also
okay.
Kurz vorm zweiten Geburtstag war das.
Okay,
dann.
Alles klar. Das heißt, dann kam die Trennung. Und häufig hört man ja, dass, also ich meine, es gibt ja auch Trennungen, die im Guten auseinandergehen und dann läuft alles chico und beide Eltern sind sich der Verantwortung für das Kind total bewusst und das klappt super. Also ich meine, die ja. Beispiele gibt es ja. Hatte ich tatsächlich auch schon in den Beratungen gehabt. Na, dass dann beide Elternteile tatsächlich mit in der Beratung waren, weil beide gesagt haben, wir wollen hier etwas für unser gemeinsames Kind machen und setzen uns zusammen und das hat super funktioniert. Also wirklich, ich würde sagen, Vorzeigeeltern. Das sind aber die wenigsten.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, also die meisten Situationen, die ich zumindest bei mir in der Beratung habe, ist dann alleinerziehend und Vater ist so, Unterhalt zahle ich nicht. So, also ja, ich finde das immer ganz krass. Wie war das bei euch? Hattet ihr dann irgendwelche Absprachen gehabt oder so? Konntet ihr euch da zurechtfinden? Wie war das?
Durchwachsen, würde ich mal sagen. Also, es war ja so, hatte ich ja gerade schon gesagt, am Anfang hat er mir immer noch ein bisschen Geld gezahlt. Dann war halt diese Situation, dass er gar nicht mehr gezahlt hat.
Ja, weil er auch arbeitslos gewesen
genau,
ist. Dann, ne?
Genau, genau. Aber das war schwierig. Halt auch so, also die Kommunikation war am Anfang wirklich sehr schwierig zwischen uns und das war wirklich alles nicht so einfach. Und dann war ich ja erstmal, habe ich ja erstmal das Geld auch dann vom Amt bekommen. Und da habe ich dann noch keinen Unterhalt bekommen fürs Kind. So, das heißt, da habe ich dann auch diesen Unterhaltsvorschuss vom Amt bekommen. Und da war natürlich irgendwie das total schwierig, dass wir eben miteinander kommunizieren können und dass man halt mal bespricht, wie soll es denn weitergehen und so und was sind denn deine Pläne so, dass du eben auch wieder Geld verdienst und für dein Kind und dann sorgen kannst finanziell. Und da muss ich halt einfach sagen, ich hatte dann einfach einen Anwalt, weil es natürlich auch um die Scheidung ging so und dafür braucht man einfach einen Anwalt. Und der hat mich
echt,
dann halt...
Echt, braucht man immer einen Anwalt, wenn man sich scheiden lässt? Ich bin da nicht im Game drinne, bin ich verheiratet. Achso, okay.
Genau, also eine Partei braucht einen Anwalt, weil das dann halt vor Gericht ja auch vertreten werden muss. Ne? Genau.
Okay.
Und der hat mich dann natürlich dahingehend dann auch unterstützt so und dann war es halt immer eine ganze Zeit lang so, ja okay, da ist halt nichts, der kann halt nicht zahlen und so und im Endeffekt war es dann nachher so, als die Scheidung dann eben auch durch war, dann wurde das halt alles besprochen und gesagt so, hier, das ist jetzt das, was du zahlen musst. Das Problem war halt einfach auch, dass wir dieses Haus hatten, was auch immer noch irgendwo bezahlt werden musste. Ne, ein Teil hat er dann immer noch gezahlt, ein Teil habe ich gezahlt und wir haben versucht, das zu verkaufen. Das hat dann auch ewig gedauert und das war halt auch ein sehr großes, ich sag mal, Streitthema. Und
was ist, sorry, dass ich da dann so reingehe,
ja.
Mit dem Haus... Hat da jetzt einer von euch noch gewohnt? Du hast ja gesagt, er ist dann ziemlich schnell ausgezogen. Das heißt, du hast dann mit eurem Sohn die ganze Zeit in dem Haus auch dann gelebt? Oder?
Ja.
Oh, okay. In dem halbfertigen.
Genau, genau.
Schön.
Also, ja, also, ja, es war alles irgendwie ein bisschen sehr blöd, wie es dann gelaufen ist. Weil, wie gesagt, Kommunikation war zu dem Zeitpunkt sehr schwierig. So, ich, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das wahrscheinlich auch schon früher verkaufen können. Aber, ja. Ist dann alles nicht so ganz so gewesen, aber diese ganze Zeit, das war ja dann wirklich so 2 Jahre oder so, bis die Scheidung dann nachher auch durch war und bis das Haus dann endlich mal verkauft war und so, das war schon sehr, sehr nervenaufreibend. Und immer wieder hat man sich um das Geld halt gestritten und ich war halt richtig froh, als das Haus dann einfach verkauft war und
wurde das dann 50-50
ja,
aufgeteilt?
Ja, das wurde einfach 50-50 aufgeteilt. Jeder hat da seinen Anteil bekommen.
Also so. Egal, wie viel man da, also ihr musstet ja das Haus am Anfang auch abbezahlen. Und dann hast du gesagt, er hat einen Teil gezahlt, du hast einen Teil gezahlt.
Ja.
Habt ihr das auch 50-50 gehabt oder hat sich das daran orientiert, wie viel jetzt jeder von euch verdient hat? Oder
naja, das war ja dann so, weil ich habe ja im Endeffekt kaum was bekommen. Und ich habe quasi den kleineren Kredit sozusagen getragen, was dann halt beim Amt ja auch quasi mit... eingerechnet worden ist, so als Wohnkosten und er den ein bisschen größeren Teil. Und ja, also im Endeffekt, weil wir ja einfach verheiratet waren, wird natürlich 50-50 dann am Ende aufgeteilt.
Okay.
So. Und ich war ja dann auch hauptsächlich verantwortlich fürs Kind und habe mich da um alles gekümmert. Also Von daher.
Ja, ja nee, ich wollte nur fragen, ob da irgendwie Unterschiede gemacht werden oder so. Nee. Oder ob das halt wirklich dann einfach, ne, 50-50 macht ja auch Sinn,
ja,
finde ich. Ja, aber da wollte ich einfach nur mal nachfragen.
Ja, und dann war das halt verkauft, dann war die Scheidung durch und dann, damit wurde es dann eigentlich alles ein bisschen besser und einfacher, weil wir einfach nicht mehr diese große Wolke mit dem Thema Geld über uns schweben hatten. So, dann wurde festgesetzt, so, du musst jetzt hier den und den Unterhalt zahlen und
genau, das ist ja auch gesetzlich dann, geregelt im genau. Endeffekt, ne?
Ja, da gibt es ja die Düsseldorfer Tabelle für, so, da ist das dann ganz genau beschrieben, ne, wie viel verdient die Partei, was muss er jetzt zahlen und dann muss das halt dann auch gemacht werden, ne?
Okay, und für den Fall, dass sich der Vater jetzt weigern würde, das zu zahlen, wie, weißt du?
Genau, also wir hatten da tatsächlich eine mündliche Absprache. Ich habe es jetzt nicht irgendwie, also weil, ne, und mein Anwalt dann damals so meinte, so, ja, sollen wir da nochmal irgendwas aufsetzen? Aber wir waren uns dann eigentlich beide einig, dass das jetzt so läuft und seitdem funktioniert das eigentlich auch. Aber wenn natürlich dann die Partei sagt, so, nö, mache ich nicht, dann hast du natürlich einfach die Möglichkeit, zum Jugendamt zu gehen und da einen Unterhaltstitel aufzusetzen und der ist dann halt auch rechtskräftig. So. Das heißt, wenn er dann nicht zahlt, dann kann das Ganze eingeklagt werden.
Ah, okay. Okay. Ja, ja, ich habe das nämlich nur irgendwann mal so am Rande mitbekommen, aber ich bin halt in dem Thema einfach nicht so tief drin, dass auch das, ich weiß nicht, ob es dann das Jugendamt ist oder so, dass wenn eben der Vater nicht zahlt, dass man da irgendwie so einen Zuschuss bekommt oder irgendeinen Vorschuss bekommt, der irgendwie dann, keine Ahnung, im Nachgang beim Vater nochmal eingeklagt wird oder irgendwie sowas, aber dieser genau, Zuschuss. Genau,
das habe ich ja auch bekommen. Das ist der Unterhaltsvorschuss.
Ah, okay.
Der ist aber deutlich geringer als der normale Kindesunterhalt.
Ach so.
Ne? Also es ist wirklich
Peanuts.
Nicht viel, ja. Genau.
Schön.
Und der muss im Endeffekt nachher vom Vater zurückgezahlt werden, ja. Also die berechnen natürlich nochmal die individuelle Situation und gucken, ne, passt das so manchmal, wird denen das auch. Müssen die es nicht tun oder nur ein Teil oder so. Aber da springt halt dann die Familienkasse ein und zahlt einem das dann, ja.
Okay, perfekt. Und wie ist jetzt das Thema mit Investments oder Konten oder Sparbücher? Das hat man, wenn man ja verheiratet ist und dann hat man ja eigentlich, ne, 50-50 Recht da drauf. Das gehört irgendwie beiden und ja, beide müssten ja auch dafür unterschreiben, dass man sowas machen kann. Und du hattest, ich glaube, das war in einer anderen Folge, die wir mal zusammen gemacht haben, hast du auch, glaube ich, erzählt, dass du ein Sparbuch hattest für deinen Sohn.
Genau, genau.
Ganz also zu
hatte,
Anfang.
Ich hatte dieses Sparbuch, das mussten wir halt auch zusammen unterschreiben, ne? Und er hatte da auch, also es war so, war halt Online-Bank, ne? Er hatte auch Zugangsdaten dafür. Muss man jetzt sagen, er hat die nie aktiviert, also von daher hatte eigentlich nur ich Zugriff drauf, aber
okay,
das ist natürlich nochmal ein anderes Thema.
Aber theoretisch hätte er.
Theoretisch hätte er darauf Zugriff und auch Anspruch darauf, so, ne? Und das ist natürlich einfach dann echt schwierig, wenn man dann eben getrennt ist. Und dann ist es ja auch wirklich so, wenn du getrennt bist, dann ist es ja wirklich auch durch dein Geld, was du da einzahlst, ne? Und das hat nichts mehr mit der anderen Partei zu tun und das ist dann halt immer echt ein bisschen, ich sag mal, auch unfair, wenn da irgendwie jemand da auch noch Zugriff drauf hat oder ein Mitspracherecht hat, obwohl der da gar nicht irgendwie finanziell drin involviert ist, so, ne? Und das ist eben einfach das Schöne auch bei uns, dass du das ganze Investment alleine starten kannst, ne? Du brauchst da eben keine Unterschrift vom Partner. Du kannst das einfach ganz alleine machen, ohne dass er da irgendwie involviert werden muss und ja,
hast und auch nicht benachrichtigt wird und
genau,
so.
Genau,
ne?
Hast es einfach komplett selber in der Hand.
Ja, das finde ich ist einfach ein super wichtiger Aspekt, weil das manchmal hört man das ja dann auch am Telefon, wenn wir mit den Eltern reden, dass das häufig eine Frage ist am Anfang. Jetzt bei geschiedenen, obviously, bei geschiedenen Eltern, ja. Obwohl, nee, es gibt eigentlich auch Eltern, die sind zusammen mit ihrem Partner, aber der Partner will das irgendwie nicht. Dann wird nämlich auch mal gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Ich will das halt aber unbedingt machen. Den Fall gibt es auch,
ist ja
ein bisschen
stimmt,
seltener, aber genau. Aber häufig sind es eben dann die geschiedenen Elternteile, die dann fragen, ja, wie sieht das denn eigentlich aus mit meinem Ex-Partner oder Ex-Partnerin? Hat er oder sie da Zugriff drauf? So, brauche ich denn die Unterschrift jetzt davon?
Ja.
Weil ich, die kriege ich wahrscheinlich nicht.
Ja.
So. Und das ist natürlich so eine Herausforderung, die dessen wir uns total bewusst sind, weil du das ja auch selber einfach mitbekommen hast. Deshalb ist es bei unserem Konzept auch einfach so, dass wir darauf achten, dass du dieses Investment machen kannst für dein Kind, ohne dass du jetzt die Zustimmung von, egal ob jetzt noch aktueller Partner oder Ex-Partner brauchst. Finde ich, ist ja ein total wichtiges Ding.
Ich finde das auch. Ich finde das so super, muss ich ehrlich sagen, weil ich merke das ja einfach selber, wie einfach nervig das ist, dass man wegen allem dann immer eine Unterschrift sich einholen muss. Ne? Also jetzt zum Beispiel Thema Schule. So, dann willst du das Kind in der Schule anmelden. Dann brauchst du da auch erstmal die Unterschrift von dem Partner, dass du das Kind da anmelden kannst. Und man denkt sich so, ey, ich kümmere mich doch hier um alles alleine. Und jetzt darf ich ihm auch noch hinterherrennen, damit er mir hier eine Unterschrift gibt, damit ich mein Kind in die Schule anmelden kann. Also ja, das sind halt so viele Themen, die da aufkommen. Und klar, das betrifft einen dann vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam, was Schule und so weiter angeht. Aber ich finde, wenn es ums Geld geht, dann denke ich mir so, nee, da bin ich doch jetzt komplett unabhängig. Und das ist doch meine Entscheidung, was ich für mein Kind jetzt hier anlege. Und wenn der andere auch was machen möchte, kann er das gerne tun. Aber ich will mich da nicht irgendwie ja wieder in diese Abhängigkeit geben, dass ich von ihm eine Unterschrift brauche. Und dann sagt er nachher noch nein, weil er das alles nicht versteht und nicht möchte. Und es ist doch... Nee, ja. finde ich nicht gut, deswegen machen wir es einfach anders.
Ja, ich bin da auch komplett bei dir, ne, weil ich denke mir dann auch so, ja, weil das führt dann dazu, ne, wenn man jetzt weiß, okay, man macht irgendwie ein Sparkonto oder man macht ein, was weiß ich, ein Junior-Depot oder sowas und du brauchst dafür die Unterschrift vom anderen Elternteil, dann denkst du dir so, ja, dann mache ich es nicht.
Ja.
Also diese genau. Reaktion habe ich halt auch schon gehabt. So, ja, dann für den Aufwand jetzt, ne? Und dann denke ich mir so, also ich kann es nachvollziehen, ne? Ja. Nicht falsch verstehen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und der erste Impuls ist dann vielleicht auch zu sagen, den Weg mit dem geringsten Widerstand zu gehen und zu sagen, ja, okay, dann lasse ich das eben alles bleiben. Und weil ich habe keinen Bock auf dieses Drama, ich habe keinen Bock auf diesen Terz. Und meine Güte, dann lege ich das halt ins Sparschwein.
Ja.
So. Und dann denke ich mir auch so, deshalb ist das ja bei uns eben anders, weil ich mir denke, es geht doch um die Zukunft von deinem Kind.
Mhm.
So, und jetzt sind wir mal ehrlich, Geld ist einfach das liquide Mittel, was wir benötigen, um
richtig
quasi schon zu leben, also in der heutigen Welt. Du brauchst Geld und dein Kind braucht Geld.
Ja.
Dein Kind kostet viel Geld. Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge auch darüber gesprochen, wie viel auch eigentlich so ein Geld kostet, ne? Genau, wie viel ein Kind
auch ein Kind.
Wie viel ein Kind eigentlich kostet. Ich glaube, Maike war ja auch schon mal im Podcast, sie hat da auch viel drüber gesprochen.
Ja.
Das heißt, wenn du doch, da fehlen mir immer so ein bisschen die Worte. Ja, weil es geht doch um die Zukunft. Du willst doch deinem Kind etwas ermöglichen. Und viele Eltern wissen halt, wie das ist, wenn man nichts gehabt hat, wenn man von vorne starten musste, wenn man nicht die Unterstützung gehabt hat. So, und dann denke ich mir so, du weißt 1:1, wie das ist. Also warum willst du denn nicht etwas daran ändern? Na, und deshalb finde ich die Arbeit, die wir auch einfach machen, so super wichtig.
Ja.
Weil die langfristig den Kindern, also die jetzt Kinder sind, aber dann entsprechend auch die Erwachsenen von morgen sind, dass die wirklich auch was in der Hand haben, dass die nicht diese Sorgen haben, die wir zum Beispiel gehabt hatten. So.
Ja, genau. Und da kann ich halt auch noch mal was zu sagen. Einfach dieses, wenn man sich jetzt mal vorstellt, also wenn ich jetzt damals von meinen Eltern sowas bekommen hätte und irgendwie einen finanziellen besseren Start gehabt hätte und einfach ein ganz anderes Verständnis für Geld gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht in dieser Situation gewesen, dass ich dann irgendwann in so eine Abhängigkeit komme. So, ja. Das können wir natürlich jetzt für unsere Kinder einfach in die Hand nehmen und zu sagen so, hey, wir reden über das Thema Geld, Geld ist wichtig und man benötigt es einfach zum Leben und du kriegst einfach hier ein Startkapital und wir sagen dir auch, wie wichtig es ist, das langfristig halt auch weiterzuführen, um dann wirklich unabhängig wollen wir sein.
Genau.
nicht abhängig zu sein, so. Genau, also das ist so ein ganzes Leben, was man da einfach betrachten muss und
ja, vor allem, weil das Kind ja auch darauf aufbauen kann, später, ne? Und was war jetzt dir, besonders als alleinerziehende Mutter, beim Thema Geldanlage besonders wichtig?
Ja, also mein allererster Punkt war natürlich einfach dieses, ich möchte Geld für mein Kind sparen und ich möchte, dass es sich möglichst vermehrt und er auch da wirklich dann was hat, womit er auch was anfangen kann. Und dass ich es natürlich auch einfach alleine starten kann, dass ich da jetzt eben keine Unterschrift brauche. Und deswegen bin ich am Ende natürlich auch hier, weil mich dieses Konzept einfach maximal überzeugt. Und ich mache das eben auch für meinen Sohn und deswegen bin ich ja auch als Beraterin hier, um das eben auch so vielen Kindern wie möglich auch zu ermöglichen, diese Chance einfach zu haben später. Ja,
ja, das finde ich sehr schön. Und was vielleicht jetzt, um zu einem Abschluss zu kommen, was möchtest du den Frauen mitgeben? Weil du bist ja auch selber eine Frau, ja? Deshalb sprechen wir hier an der Stelle auch nur die Frauen an. Aber auch Männer können das gerne für sich mitnehmen. Aber was würdest du denn jetzt einer Person mitgeben, die gerade in einer schwierigen Phase steckt, wie zum Beispiel kurz vor einer Scheidung oder in der Trennung?
Ja, also erstmal möchte ich natürlich mein Verständnis ausdrücken. Also ich war da selber drin, ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist wirklich nicht leicht, also man denkt sich so, okay, irgendwie die ganze Welt bricht hier über mir zusammen. Ich weiß nicht, wie ich vorankommen soll. Aber da kann ich einfach sagen, jetzt aus meiner Erfahrung, das geht auch vorbei. Es wird besser mit der Zeit. Und wichtig ist einfach nur, dass du dir überlegst, was sind meine nächsten Schritte? Was wünsche ich mir für die Zukunft, für mich und für mein Kind oder meine Kinder? Und da muss man eben auch in die Umsetzung gehen. Ne? Da muss man einfach schauen, was sind die nächsten Schritte, was tue ich jetzt? Und gerade was das Finanzielle eben auch angeht, ne? Man kann eben einfach zu uns auch in die Beratung kommen. Wir können schauen, was können wir für die Kinder tun? Wie kannst du die finanziell absichern? Und wenn du selber da eben auch Unterstützung brauchst, bieten wir natürlich da auch immer nochmal eine Beratung an, um auch dir da zu helfen, dass du wieder vorankommst. Und man muss ja einfach sagen, so blöd das vielleicht auch ist hier, dass man dann irgendwie vom Staat kurze Zeit abhängig ist, aber man wird ja ein bisschen aufgefangen immerhin und man kommt da aber auch wieder raus. Und ja.
Genau, also im Endeffekt, du bist einfach nicht alleine damit.
Richtig.
So, und das, finde ich, ist ein sehr schöner Schluss an der Stelle und ich danke dir für diese wundervolle Podcast-Folge und dass du uns da auch so ein bisschen ja doch auch intimere Einblicke gegeben hast, wie das bei dir abgelaufen ist. Und wie gesagt, nochmal Hut ab. Das, finde ich, ist ja einfach bemerkenswert und ich hoffe, dass es da draußen Mütter oder auch Väter gibt, die sich da wiederfinden und sagen, Gott sei Dank ist jemand da und spricht da endlich mal drüber, weil mir geht es ganz genauso. Und damit bedanke ich mich bei euch wieder recht herzlich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, kinderleicht investieren. Bis dahin.
Perfekt.